Christian Gregor möchte ich Ihnen heute Abend ein wenig vorstellen. Er ist 1723 in Schlesien geboren. Der Vater war Bauer, hat aber seinen Sohn, die Geburt seines Sohnes, nicht mehr erlebt. Er starb schon 2 Wochen vorher. Und dann, wie er 8 Jahre alt war, der Christian, starb auch die Mutter. Und jetzt war der kleine Kerl allein und wusste nicht, wie es weitergeht, wer kann ihn fördern. Und da gab es zum Glück einen mitleidigen Gönner, einen Grafen von Pfeil. Der hat diesen Jungen ins Herz geschlossen, hat gesehen, ist ein begabter junger Mann, dem muss ich helfen. Und er hat ihm ermöglicht, eine Ausbildung zum Lehrer und Organisten. Er hat ihn mitgenommen in seine Familie und da durfte er lernen und etwas werden. Das war ja damals nicht so wie heute, dass es einfach eine Sozialhilfe gibt, ein Staat, der sich um alles kümmert, wenn die Eltern gestorben sind. Und im Alter von 17 Jahren hat die Familie von Pfeil ihn mitgenommen nach Herrnhut. Und dort erlebte er die Brüdergemeinde von Zinzendorf. Und da war er sehr erfreut und sagte, da möchte ich leben. So eine Gemeinschaft mit dem Wort Gottes und diese Brüderlichkeit, diese Schwesterlichkeit, dieses Zusammengehören, das ist wunderbar. Er durfte dort bleiben, hatte allerdings 2,5 Jahre Probezeit, ob die Brüdergemeinde in Herrnhut ihn aufnehmen möchte. Und er hat die Probezeit bestanden und wurde also mit 20 Jahren dort aufgenommen. Und dann merkten die dort, er hat Begabung. Gerade diese musikalische Begabung war dort sehr gefragt. Denn der Zinzendorf hatte entdeckt, was man singt, hat man viel mehr im Herzen. Alles, was man singen kann, Wort Gottes gesungen, das sitzt viel fester im Herzen drin. Und Zinzendorf hatte ja die Eigenart oder die Gabe, spontan in den Versammlungen zu reimen. Und dann wurde das gleich gesungen. Das war natürlich dementsprechend holprig, also nicht die große Dichtkunst. Und da war es wunderbar, der Christian Gregor konnte diese holprigen Verse, wir kennen ja alle das herrliche Lied Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, solche Verse konnte er in Reime fassen, die auch andere singen konnten. Zinzendorf hat also sehr auf die Singstunden Wert gelegt und der Christian Gregor hat auch wunderbar die Chorarbeit geleitet, hat Organistendienst gemacht in der Brüdergemeinde und hat ein wunderbares Lied gedichtet. Es hat sein Herz so ausgedrückt. Ach, mein Herr Jesu, dein Nahesein bringt großen Frieden ins Herz hinein. Und dein Gnadenanblick macht uns so selig, dass Leib und Seele darüber fröhlich und dankbar wird. Barmherzig, gnädig, geduldig sein, uns täglich reichlich die Schuld verzeihen, heilen, stillen, trösten, erfreuen und segnen und unserer Seele als Freund begegnen, ist deine Lust. Das war so das, was ihm richtig aus dem Herzen geströmt ist. Er wurde noch zum Bischof mit 3 anderen, zum Bischof von Herrnhut gewählt, hatte eine große Tätigkeit. Und dann starb seine älteste Tochter. Und da fiel er in eine tiefe Schwermut. Er fühlte sich von Gott verlassen. Alle Schuld seines Lebens stand vor seinem Augen. Und er sagte, ich bin von Gott verstoßen. Für mich, meine Schuld ist viel zu groß. Für mich kann Jesus nicht mehr Erlösung schaffen. Er hat fast 1/4 Jahr lang kaum mehr essen und schlafen können. War total am Ende. Bis Brüder, die zu ihm gesprochen haben, auch Medikamente ihm wieder heraushalfen aus dieser ganz, ganz tiefen Depression. Und aus dieser schweren Erfahrung, die auch Christen passieren kann, dass man irgendwo einmal sich irgendwo von Gott und allem verlassen fühlt und sich so schuldig fühlt, alle, der Teufel, ich denke, er ist auch so mächtig, dass er einem oft vor Augen stellt, so einer bist du, so eine bist du, dir kann doch der Herr nicht mehr vergeben. Und dann kam das große, herrliche Lied von ihm, ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, und wenn dein Blut nicht für die Sünder rete, wo sollt ich, Ärmster unter den Elenden, mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe. Denn wo ist solch ein Herz wie deins voll Liebe? Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich voll Erbarmen in deine Arme. Nun danke ich dir vom Grunde meiner Seelen, dass du nach deinem ewigen Erwählen auch mich zu deiner Kreuzgemeine brachtest und selig machtest. Er durfte wieder fröhlich dem Herrn dienen und hat bis zum Ende seines Lebens mit 78 Jahren, wo der Herr ihn heimgeholt hat, noch dienen können mit Lied und Begleitung und war wieder ein ganz fröhlicher Gotteszeuge. Christian Gregor.
Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Wir wollen beten, Herr, das ist so groß, was du wirken kannst in unserem Leben. Wir danken dir, was du dort getan hast, im Leben von diesem Mann, aber wir wollen doch auch selber das erleben. Du hast noch so viel mit uns vor und wir tragen die Lasten mit uns. Du willst sie abnehmen. Auch bitten wir dich, dass wir gar nichts auch aus diesem Abend mitnehmen, was uns weiter belastet, was du uns nicht wegnehmen kannst. Ach, wir sagen dir Dank, dass du uns so lieb hast, dass du uns nachgehst und dass du der Retter und Heiland bist. Amen. Amen. Wer eine Bibel dabei hat, soll bitte aufschlagen. Matthäus 5. Matthäus 5 von Vers 17 ab. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, das ist so schön, das ist das Wort Amen, ja, das ist gewiss, was hat Jesus immer vorangestellt, wenn er was ganz Wichtiges sagen will. Wahrlich, ich sage euch, Himmel, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstaben, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis dass es alles geschieht. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe. Gott will deine Opfer nicht, bevor du dich nicht mit deinem Bruder versöhnt hast. Steht hier. Solange du noch versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit ich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dich dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage euch, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Genauso für die Frau, wenn sie einen Mann ansieht, ihn zu begehren. Wie die Frau Potiphar den Josef. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von einer Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, Wer sich von seiner Frau scheidet, der sei denn wegen Ehebruchs der Macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, und da kommt die Verweisstelle aus dem 3. und 4. Mosebuch, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist im Übel. Gut, dass Jesus so klar gesagt hat, was wir von der Bibel halten sollten. Das ist an unseren Tagen umstritten. Kann man die Bibel wirklich glauben? Ist das wahr, was in der Bibel drin steht? Jesus hat gesagt, ja. Bis zum Weltende wird kein Tüpfelchen vom Gesetz aufgelöst werden, sondern wird gültig bleiben bis zur Wiederkunft von Jesus. Übrigens hat das Jesus auch gesagt, das ist in diesen Tagen wichtig, wo viele Angst haben, was kommt. Jesus hat gesagt, wir werden verschmachten vor Furcht und wartender Dinge. Aber er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und deshalb, wenn einer sagt, die Bibel ist für mich nicht wörtlich, so eben doch. Die Stellung, die Jesus zur Bibel hat, ist für uns ganz klar. Seine Worte sind Geist und Leben. Im Wort Gottes ist der Geist Gottes drin. Darum wirkt das in unserem Leben auch so viel. Das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort, das nicht leer zurückkommt, sondern tut, wozu es gesandt ist. Darum ist wichtig, was Jesus sagt. Jetzt sagt aber Jesus, dass das Gesetz von Mose Gesetz, dass das absolut gültig ist. Und er sagt sogar noch, wenn unsere Gerechtigkeit nicht besser ist als die von den Pharisäern, das waren doch die Eiferer, die das Gesetz mit allen Haken und Ösen gehalten haben. Sagt, eure Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer. Ganz wichtig, weil die meisten Christen das nie verstanden haben. Die sagen, das Gesetz ist doch aufgelöst. Stimmt nicht. Jesus hat gesagt, dass er das Gesetz erfüllen will. Nur hat er gesagt, die Reinheitsvorschriften, die sind ganz anders erfüllt, indem er unsere Herzen rein macht. Aber das ist ganz wichtig. Auch in diesen Tagen werden ja die Gebote Gottes bis hinein in die Kirchen massiv gebrochen. Die gelten immer für unsere Zeit und das braucht man nimmer. Ich weiß es gar nicht auf. Sie wissen Sie doch, wie das alles ist bei uns. Das Elterngebot ist die Wahrheit sagen. Wir sollen, lass dich nicht gelüsten und begehren. Was alles ist von den Geboten. Und Jesus sagt, das will er erfüllen. Und darum ist die Bergpredigt so wichtig. Wir sagten ganz am Anfang, am ersten Tag, dass es viele Leute gibt, die sagen, ich will von Jesus gar nicht viel wissen, aber die Bergpredigt ist mir ein Vorbild. Auch der große russische Dichter Tolstoi hat gesagt, das gibt uns eine Anweisung, wie wir ethisch verantwortlich leben mit unserem Leben. Dann lebt das doch einmal. Und was Jesus hier tut, sagt, lebt doch einmal die Gebote Gottes. Sie sind gültig, so wie Gott sie seinem Volk gegeben hat, aber sie sind gültig bis in die Tiefe deines Herzens hinein. Und das ist so toll bei Jesus, dass er sagt, das Problem liegt doch in deinem Herzen drin. Du kannst die Gebote Gottes gar nicht halten, weil es in dir, in deinem Herzen kein Ja gibt. Und jetzt wissen Sie alle aus Ihrem Leben, dass das davon herrührt, schon aus Ihrer Jugend, wo Sie sich sträubten, ich will doch gar nicht das, ich will doch den Sonntag gar nicht heiligen, ich möchte doch mein Leben verwirklichen, ich möchte doch meine Lust leben, ich möchte doch mein Ich ausleben, ich möchte mich doch selber verwirklichen und die Gebote Gottes stehen mir im Weg und dann haben wir dagegen gekämpft. Warum macht denn das Jesus? Wie es ein guter Operateur macht, wenn er operiert, legt er die Wunde frei und er muss an den Herd der Krankheit hin. Und wo liegt denn der Herd der Krankheit eines Menschenlebens, aller Menschen, die in der Welt leben? Es hat noch nie einen Mensch gegeben, der vor Gott gerecht leben konnte, noch gar nie. Auch wenn er im Kloster gelebt hat und wenn er Wallfahrten gemacht hat, wenn er sich kasteit hat und gefasst hat, nie dem Willen Gottes leben können, weil er in seinem Herzen immer fern von Gott war. Unser Herz ist verfinstert. So wunderbar, wie der Paulus das auch im Römerbrief dargestellt hat, dass wir bis in die Tiefen unseres Herzens gefangen sind und nicht Gott dienen können. Jetzt bitte ich Sie, wenn Sie die Bibel dabei haben, schlagen Sie Matthäus 15 einmal auf. Da spricht Jesus Ganz klar auch noch einmal über dieses Problem. Matthäus 15. Weil die Juden hatten eine Angewohnheit, das haben sie ja bis heute, die Speisen koscher zu essen, das heißt rein. Da legen sie sehr großen Wert drauf. Wenn man in Israel war, weiß, dass man den Kaffee nach dem Essen nicht mit Milch trinken darf, damit nicht das Gebot übertreten wird. Das ist das Zicklein nicht kochen in der Milch seiner Mutter. Und es könnte ja sein, dass das Fleisch, das sie gegessen haben, jetzt mit der Milch der Mutter in Berührung kommt. Oder wie der Aufzug am Sabbat nicht gedrückt werden darf, sondern automatisch im Hotel fährt, damit man nicht die Arbeit tun muss vom Drücken. Und Jesus sagt, das ist nicht das Problem. Sondern was dein Herz will. Und das sagt er, das Böse kommt gar nicht von außen rein. Das ist ja das Missverständnis, dass wir immer meinen, unsere Umwelt, die macht uns zu Sündern. Sagt Jesus Vers 11, was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen gemein. Und dann sagt Petrus, erkläre uns das Erlebnis, und sagt Jesus nochmal, das Gleichnis muss uns erklären. Vers 16, seid ihr noch dennoch auch noch immer unverständlich, merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in der Grube ausgeleert. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Und darum das große Missverständnis aller Menschen ist, die meinen es ganz lieb, ich möchte doch Gott dienen. Es gibt ganz viele verkrampfte, fromme Christen, die sagen, ich möchte doch Gott dienen. Und die reißen am Riemen und sagen, ich muss mich anstrengen. Und die können sich anstrengen, wie sie wollen. Sie schaffen es nicht. Weil unser Wille es nicht schafft. Noch die hat ein Mensch es geschafft, mit dem bösen Herzen sich selbst zu vervollkommnen. Und deshalb ist doch Jesus der Heiland gekommen und für unsere Sünde ans Kreuz gegangen. Und wenn Jesus sagt, er braucht eine bessere Gerechtigkeit, die Pharisäer, die haben sich gemüht, die haben die Gebote eingehalten, haben noch Zusatzgebote erfunden, damit sie ja die Gebote Gottes nicht brechen. Und Jesus sagt, ihr versucht es in eigener Kraft zu machen, ihr schafft es nicht. Ihr braucht eine bessere Gerechtigkeit. Was ist denn die bessere Gerechtigkeit? Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Wem die Sünden vergeben sind, der ist gerecht. Und das steht im Römerbrief. Es ist ganz wunderbar, wie das Menschen auf einmal verstehen. Und da müssen sie durchbrechen in ihrem eigenen Leben. Wir haben heute das Thema, fertig werden mit sich selbst. Viele Menschen, die kasteien sich und die strengen sich an. Wissen Sie, warum sie so viel Not in ihrem Leben haben? Weil sie in eigener Kraft meinen, gut zu sein, können sie nicht. Hat noch nie ein Mensch fertig gemacht. Der Teufel ist der Trickkünstler, dass er uns gefangen hält in der Sünde unseres Herzens. Und das zeigt Jesus so schön an den Geboten. Ihr meint, ihr habt doch noch niemand umgebracht. Ihr habt doch noch nie gestohlen. Und ihr sagt aber in deinem Herzen drin. Das stimmt doch nicht. Dein Herz ist ferne. Und was brauchen wir? Wir brauchen eine Bekehrung der Herzen. Das steht auch schon im Propheten Jeremia drin, im Propheten Hesekiel. Dass Gott sagt, ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich will euch umwandeln, eine Herzensbekehrung machen. Und das hat Jesus erneuert im Gespräch mit dem Nikodemus. Wir müssen eine neue Geburt erleben. Der Heilige Geist muss in unserem Herzen wohnen und muss unser böses Herz heilen. Das Schlimmste ist, dass die meisten Menschen das nicht wissen. Sie wissen es, man hat es verkündigt, aber sie haben es nicht kapiert. Und es ist doch so gut, dass in der Bergpredigt das drinsteht. Das habe ich Ihnen ja gesagt, dass ganz viele Menschen sagen, das muss man zum Leben nehmen und das Anleitung zum Leben. Nein, es treibt uns in die Arme von Jesus hinein, die bessere Gerechtigkeit. Was ist die? Dass er mir meine Schuld vergeben hat. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Die Sünde ist vergeben. Sie ist weggetan, das ist das größte Wunder. Und du wirst mit der Sünde deines Lebens nicht fertig. Es ist ganz schlimm, wie viele Christen kämpfen bis an ihr Lebensende. Ich möchte doch ein guter Mensch sein. Ach, die Eltern. Ich möchte gut ein guter Vater sein. Ihr seid's doch nicht so wenig wie ich. Das ist das herrlichste Thema mit unseren Kindern. Das werden Kinder sagen. Dass ihr es wisst, ich bin kein guter Vater. Aber ich habe einen Heiland, der mir meine Fehler vergibt. Also ist ja billig, sagen andere. Dann mach's doch. Nimm die bessere Gerechtigkeit. Das hat Jesus verkündigt. Und das ist so wunderbar. Dieses Evangelium fehlt der Welt. Das haben die meisten Leute nicht begriffen, was da in der Bergpredigt drinsteht. Und deshalb macht Jesus wieder Operateur, er legt das Messer an und deckt die Wunde auf. Dein Herz ist fern von Gott. Wie oft hat das Jesus gesagt in seiner Predigt? Ihr müsst umkehren. Aber es liegt nicht an deinem Eifer. Und jetzt wissen wir wieder, die Muslime, wie die da fünfmal am Tag beten sie. Und ich weiß noch mit unserer Israel-Reisegruppe, wie sie beeindruckt waren in der Klagemauer und sagten, wie die beten. Ich sage, du hast doch viel einfacher. Du darfst zum himmlischen Vater beten. Gute Nacht, lieber Heiland. Du musst ihn nicht mit dem Körper verhängen. Ich meine, es ging um meine Übung. Sondern, dass ich die Gnade ergreife. Das ist das Thema, was Jesus gebracht hat. Der Gipfel seiner Verkündigung, dass er am Kreuz für meine Sünde gestorben ist. Und wissen Sie, dass das neue Menschen macht? Hat vorhin einer mir aus unserer Mitte hier erzählt, wie das bei ihm war, als er das auf einmal erkannt hat. Ich muss meine Sünde bekennen vor Jesus und frei werden. Und dann werde ich gesund und ein neuer Mensch. Ich habe in dem Missionsbuch beschrieben, wie ein Missionar Gardiner, das war ein toller Mann, der hat immer gesagt, man muss den Pescheren am Südzipfel von Südamerika, muss man das Evangelium bringen. Da leben Menschen, das ist ja da unten, in diesen ganz extremen Wetterzonen, so 11 Monate ist dort unten Winter und ein Monat ist Frühling und Herbst und Sommer miteinander, wenn da unten das Klima sich so verändert, ein Feuerland dort unten. Und der Gardiner hat das Ziel gehabt, ich möchte den Menschen von Jesus sagen. Und der Charles Darwin, der große Entdecker, ist an dem Feuerland vorbeigefahren zu seinen Galapagos-Inseln und kam in Feuerland bei und hat dort die Pescheren gefunden. Das sind diese Menschen, die dort leben, und hat gesagt, das sind gar keine Menschen. Das sind eigentlich wie Tiere, die haben nicht mal eine richtige Sprache. Und hat gesagt, so hat er es beschrieben in seinem Tagebuch auf der Reise nach Feuerland. Der Gardiner ist mit seiner Expedition gescheitert, aber nach ihm sind andere aufgebrochen. Er ist im Eis umgekommen, verhungert. Und die Vorräte haben nicht gereicht, dann sind andere hinunter und haben den Pescheren das Evangelium gebracht. Und Jahre später kam Charles Darwin wieder vorbei. Und ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Das sind die Pescheren. Die sind ganz andere Menschen geworden durch das Evangelium. Jesus hat sie verändert, erneuert. Das Evangelium hat Menschen aus ihnen gemacht. Und Charles Darwin hat der Mission geschrieben, es wäre mir eine große Ehre, wenn Sie mich zum Ehrenmitglied Ihrer Mission machen würden. Das ist ja ganz wunderbar. Das Evangelium verändert Menschen. Ich habe mir morgen erzählt vom Gefängnis in Heimsheim. Sie können das erleben in X Berichten. Da ist eine andere Geschichte drin von einem großen Räuber. Lars Olsen Skrefsrud war Jahre im Gefängnis. Wurde der größte Missionar in Indien, hat ein ganzes Volk zu Jesus geführt. Was Jesus kann, wir meinen immer, was wir können, der Mensch kann ohne Jesus gar nichts, das sagt uns die Bibel, wenn nicht sein Herz verändert ist, wenn er nicht durch Jesus eine Neugeburt erfahren hat, dein Herz muss bekehrt werden, du musst Jesus über alle Dinge lieben, Jesus will in deinem Herzen wohnen und dann kommt ein neues Leben und die Bergpredigt weist uns zu Jesus hin. Das ist nochmal ganz wichtig. Das Reich Gottes beginnt damit, dass Jesus im Herzen von Menschen wohnt. Ich habe das immer auch schon verfolgt bei unseren Liedern. Der Philipp Spitta war ein Student, wie die Studenten in Göttingen. Theologiestudenten, die haben immer bloß geklopft, Beifall geklopft, wenn über die Bibel wieder Lästerliches gesagt wurde, so wie das die Studenten zu allen Zeiten tun. Und Philipp Spitta war ein Freund vom Heinrich Heine, dem größten Spötter. Mit Heinrich Heine, der hat sich mit ihm verstanden. Und dann hat ein Theologieprofessor ihm gesagt, du musst einmal die Höllenvater-Selbsterkenntnis machen. Hast du einmal die Höllenvater-Selbsterkenntnis machen? In dein Herz geschaut. Und die meisten Menschen lügen sich über das, sie sagen, ich bin gut. Und dann hat er viele später erlebt, was ihm der Professor sagt, wenn du die Höllenvater-Selbsterkenntnis machst, kannst du die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis machen. Dann kannst du Jesus, deinen Heiland, erkennen. Und nur Leute, die einmal in den Abgrund ihres eigenen Lebens geblickt haben, in den Sumpf ihres Lebens und Befreiung durch Jesus erlebt haben. Er sagte, Jesus, du bist mein Heiland. Ich brauche dich alle Zeit und ohne dich kann ich nichts machen. Du bist mein Heiland und ich kann das auch gar nicht leben, was Jesus da sagt, die Gebotserfüllung. Aber wenn Jesus in mir drin lebt, dann muss ich nicht mehr um mein Recht streiten. Dann regiert mich Jesus, dann habe ich den Frieden Gottes. Und dann kann ich mit ihm auch geduldig sein. Und dann sagt ja der Apostel Paulus, ich lebe nicht mehr, mein Ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt ist alles neu geworden. Und die Liebe und die Freude, das treibt Christus durch seinen Heiligen Geist in meinem Leben. Und deshalb ist es ganz wichtig, gerade bei diesen Geboten, wo so viele sagen, das mache ich, mach's doch. Du kannst das alles nicht. Wir sagen, ich habe doch noch keinen umgebracht. Aber was ist das mit den Spannungen unseres Lebens und mit dem Hass, der in unserem Herzen kommt? Und wisst ihr, wie das ist? Aus dem Herzen kommt der Zorn und die Rache. Und die bösen Gedanken und die üblen Gedanken, der Neid. Ich bin im Geschwisterkreis aufgewachsen, 5 Brüder und eine Schwester, die kam am Ende, die hat noch eine gute Erziehung von uns 5 Brüdern genossen, natürlich die Schwester. Aber wie wir mal Krach hatten, da haben wir die Klinke der Türe so aufgezogen, dass sie so rausstand. Wir haben nahezu 5 probiert, sie wieder zurückzudrücken, das ist nicht gegangen, was wir im Zorn gemacht haben. Wir haben das erlebt in den Streit, was im Menschen, im Herzen drin ist, an Spannung und Eifersucht und Neid und Hass und Bosheit, bis ich begriffen habe, Jesus ist der Einzige, der unser Herz heilen kann. Er will in unserem Herzen wohnen. Und Jesus sagt, er will keine Gabe von dir haben, solange du mit einem anderen Menschen in Unfriede lebst. Ganz schlimm sind christliche Ehen, wo man sich alle böse Worte an den Kopf wirft und nicht merkt, das ist nicht die Art von Jesus. Und da habe ich keinen Frieden. Und dann sagt Jesus, dass ich sogar zur Hölle verworfen werde. Ist Jesus so konsequent? Ja, wenn ich nicht ihn als Heiland und Herrn in meinem Leben wirken. Jesus spricht von der Hölle. Gibt es die wirklich? Ja, die gibt es. Es gibt eine Verdammnis, da steht es doch. Der ganze Leib wird in die Hölle geworfen. Ja, wir sind sündige Menschen und ich kann vor Gott nur bestehen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das war auch in Zinzendorf, das ist mein Blut und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Das ganze Leben ist das mein Bekenntnis. Ich kann nicht durch mein eigenes frommes Tun gerecht werden, auch nicht mit frommen Taten. Und es hilft gar nichts, wenn ich noch so viel fromme Werke mache, wenn ich nicht Jesus in meinem Herzen habe und er mich erneuert. Und das sagt Jesus so klar, auch vom Ehebruch. Das Schlimme ist doch unser Herz. Es gibt ja überhaupt keinen Menschen, der nicht dieses Begehren im Herzen hat. Und das ist so gut, dass Jesus das sagt. Das ist so schlimm, dass wir immer etwas begehren. Wir beneiden auch den anderen, der Erfolg hat und der das schöne Haus hat und dem alles glückt im Leben. Und Jesus sagt, das hat keinen Wert. Da kommt die Sünde raus in deinem Leben. Du brauchst nicht einen anderen begehren. Er will in deinem Leben der Heiland und der Retter sein, der dein Herz verändert und erneuert. Und da sagt der Jesus, im tollen Vergleich, wenn dich dein Auge ärgert, was meint er denn? Dass du immer mit deinen Augen etwas begehrst. Ja, interessant, die Augen sind in unserem Leben immer das Einfallstor für die Sünde. Wenn Sie mal beobachten, bei der Eva, im Paradies sah sie die Frucht. Gott hat gesagt, iss nicht von der Frucht. Und sie sah, dass sie so schön war. Wir haben bei Simson, wie er sich verlobt mit einer kananäischen jungen Frau, dann sagen die Eltern, das ist doch keine Frau für dich, das ist doch Ungläubige. Na, da hat er gesagt, das ist ein Rasseweib zu den Eltern. Das ist ein Bombeweib. Und sie wurde ihm zum Verhängnis. Die Augen, waren immer die Augen. Beim David, dem frommen König, nebendran die Batseba, sie hätte auch den Vorhang vorziehen können, wenn sie sich schon duscht. Und wurde dem David zum Verhängnis, sogar dass er noch zum Mörder wurde, an dem Mann von der Batseba, an dem Uriah. Die Augen sind in unserem Leben das. Der Glaube geht nie durch deine Augen, die Sünde geht durch deine Augen, sondern der Glaube geht durch die Ohren. Das Evangelium, wo es verkündigt wird. Und deshalb hat Jesus gesagt, es wäre ja ganz billig, wenn man die Augen ausreißen könnte und damit die Sünde weg hätte. Das wäre toll. Aber man kann's nicht. Du kannst die Augen ausreißen und blind sein und trotzdem sündiges Begehren haben. Das ist für Blinde genauso schwer. Und Jesus sagt, wenn man die Hand abhacken könnte, wenn ich mit der Hand Böses tue, Das ist keine Lösung. Was muss? Das Herz muss bekehrt werden. Und ohne Herzensbekehrung kannst du kein Christ sein. Und die Bergpredigt zeigt uns, ohne Jesus werde ich nicht selig und kann ich mein Leben nicht meistern. Kannst du keine Ehe führen, kannst du nicht ein guter Kollege sein, kommst nicht durchs Leben. Du brauchst Jesus, der tagtäglich von morgen bis abends der Herr deines Lebens ist. Herr, regiere du meine Sinne, schaff du ein reines Herz in mir. Das ist so wichtig, so wie die Kinder schon beten. Ich bin klein, mein Herz, mach rein. Nicht ich bin rein, mach rein, soll niemand drin wohnen, als Jesus allein ein reines Herz erschaffen. Herrliche Lieder, die wir haben. Ich brauche diese Herzenserneuerung. Jetzt ist ganz interessant, Sie können das keinem gottlosen Menschen erklären, auch nicht irgendeinem so halben Christen, wenn Sie ihm sagen, du bist ein sündiger Mensch, du hast ein böses Herz. Aber nö, bin so gut, frag meine Kollegen, frag meine Kinder, die sagen alle, ich bin der beste Vater, den es gibt. Wissen Sie, wie Sie es nur machen können? Sie können es nur von sich erzählen. Ich war lang ein Christ und habe gemeint, ich sei ein guter Christ, bis ich entdeckt habe, ich bin ein verlorener, sündiger Mensch. Ich habe im Leben so viel falsch gemacht. Das beleuchtet nur der Heilige Geist. Dass das Amt des Heiligen Geistes, dass er Sünde aufdeckt und uns das Gericht Gottes zeigt. Ich bin vor Gott ein verlorener Mensch, wie der Christian Gregor, dem plötzlich die Sünde seines Lebens aufgeht. Und erst dann kann ich die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis machen. Sag, Jesus, du bist der Heiland, der mich rettet. Kein Mensch kann ohne Jesus selig werden. Und ohne Jesus, den Heiland, kommt man nicht in den Himmel. So steht's drin im Wort von Jesus. Wenn Ihnen Leute was anderes erzählen, in der Bibel können Sie gucken, wo Sie wollen. Ohne Jesus ist man verloren. Und da sagt Jesus, hat keinen Wert. Und das sagt er auch noch bei eurem Reden. Das Schlimme ist ja mit unserem Mund. Die schlimmsten Sünden machen wir mit dem Mund. Jakobusbrief, da ist ja nochmal drin und sagt, ist interessant, ein großer Ozeansdampfer, der hat ein Ruder. Und mit dem Ruder steuert er. Und dein Leben wird gesteuert durch deine Zunge. Und dein Reden, das ist ganz arg schlimm. Mit unserer, wir Schwaben redet ein bisschen derb von der Schlappergusch, die wir haben. Was wir mit unserem Mund reden, soll über andere. Martin Luther hat das so schön uns erklärt im Katechismus. Sollte man eigentlich immer wieder dran erinnern. Was heißt das? Du sollst kein falsches Zeugnis reden, wie der Nächsten. Wir sollen Gott fürchten, dass wir unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, klar, aber auch nicht verraten. Verleumden oder einen bösen Leumund machen. Hat der war ja schon im Gefängnis. Und was der schon gemacht hat, und ich weiß das alles, ist uns Christen verboten, Jesus leugnen. Sondern wir sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. So ist, wenn Jesus der Herr meines Lebens ist. So hat Luther das ausgelegt, das Gebot, so ist kein falsches Zeugnis reden mit dem Nächsten. Und das sagt Jesus genauso. Du brauchst überhaupt keine großen Worte machen. Rede so, dass dein Wort wahr ist und dass es überzeugt und sonst brauchst du gar nichts. Wir haben heute das überschrieben, fertig werden mit sich selbst. Das größte Problem auf dem Weg zum Himmel ist unser eigenes böses Herz. Wir reden von einer Bekehrung. Manche meinen, das sei jetzt, dass ich auf einmal fromme Worte mache oder beten kann. Ohne Bekehrung deines Herzens bist du verloren, auch vor Gott. Er will dein Herz regieren, er will deinen Mund regieren, deine Sprache. War so schön, wir trafen einen Mann bei einem Männerfrühstück. Ich frage ja die Leute immer ein bisschen frech, wie sind sie zum Glauben gekommen? Das sind die schönsten Geschichten, da gibt es keine Verdoppelung. Bei jedem von euch war das eine extra Geschichte. Und der Mann erzählt mir, ich bin noch gar nicht so lange zum Glauben gekommen, ich war am Rand der Schwäbischen Alb, er war im Gesangsverein und sagt, da war eine Evangelisation von Friedhold Vogel und ich war dabei, ich habe ja nichts mitbekommen. Aber der Chor hat mir gefallen. Er war ja ein Sänger im Männergesangsverein vom Ort und dann bin ich nochmal hingegangen und dann auf einmal habe ich die Worte von dem Friedhold Vogel gehört und verstanden und hat er gesagt, da wurde eine ganz lange Nacht mit meiner Frau. Wir haben ganz viel ausräumen müssen, wo es in unserem Leben nicht gestimmt hat. Und jetzt ist Jesus bei uns eingezogen. Es wurde eine ganz neue Ehe. Es ist ganz wunderbar, wie Jesus das macht und das bergpredigt. Dass Jesus sagt, um das geht's. Das Reich Gottes steht nicht mit großen Sprüchen und nicht mit großen Behauptungen, mit frommen Liedern, sondern mit der Bekehrung deines Herzens, dass Jesus das Kommando hat über dein böses Ich. Heute ist ganz schlimm, ganz immer was wieder sagen, wie die Leute Ich-Verwirklichung suchen. Ich muss mein Recht suchen. Nein, Jesus will das Beste von deinem Leben. Er schenkt dir das Leben in einer ganz, ganz großen Fülle. Und er will dir es geben in einer großen Weise. Und das ist mit drin in den Seligpreisungen. Aber er sagt es ganz deutlich, Glauben ist eine Frage des Gehorsams. Denn nur ohne Gehorsam bleibe ich in den Klauen des Teufels gefangen. Und ihr wisst, wie das ist. Das schlechte Gewissen da und die Not und der Streit. Und wir sind ganz arg belastet mit den alten Dingen. Mach reinen Tisch. Jesus will dir heute alles vergeben. Er will dir seine Gnade schenken und er möchte dich gerecht machen. Nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben und haben Frieden mit Gott. Und ein letztes, gerade im Römerbrief sagt es der Paulus so toll im Kapitel 7. Vor Jahren hat mal ein Mennonitenpastor aus Dortmund uns angerufen, können Sie nicht kommen in unseren Jugendkreis? Ich sage, was ist denn los? Sagt er, Sie haben da irgendwo im Internet was über Römer 7 gesagt. Das müssen Sie unseren jungen Leuten erklären. Das wissen viele gar nicht. Was sagt der Paulus in Römer 7? Ich will Gott gehorsam sein. Mit meinem ganzen Leben will ich Gott gehorsam. Und ich merke, in mir ist ein anderes Gesetz, das widerstrebt meinem Willen. Und dann sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Sohnes? Selbst der große Paulus hat es erlebt, dass in ihm diese Bremse war. Bei dir doch genauso. Du willst doch ein Gotteskind sein. Und da ist so ein Hemmnis da. Wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Römer 7. Und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesus. Nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben und haben Frieden mit Gott. Der Himmel steht offen. Darfst du jeden Tag neu erleben. Vergebung, ich brauche es jeden Tag neu. Zurückkehren in die offenen Arme von Jesus. Er muss mein Leben erneuern. Er muss mir seinen Frieden geben. Und der Geist Gottes will in dein Leben einziehen und will dein Leben prägen. Was bei den Pescheren passiert ist, Darwin hat es noch bei den Maori auf Neuseeland genauso erlebt, bei den Urmenschen, die dort waren, dass Jesus Menschen total verwandelt. Und ich habe es in unserem Bibelkreis erlebt, das waren ganz schwierige junge Leute, die haben dauernd das wüste Wörter in den Mund geführt. Ein halbes Jahr Bibelkreis, die hast du nicht mehr wiedererkannt. Wie Jesus Herzen verändert, bei dir. Und das ist die herrliche Botschaft für uns heute Abend, dass wir das begreifen und nehmen und dass Jesus, er erfüllt die guten Ordnungen. Die Gebote Gottes sind gut. Die Reinheitsgebote, die Töpfe brauchen wir nicht mehr sauber halten, weil die Herzen rein sind. Die Reinheit geht nicht über die Töpfe und über die koscheren Praktiken der Juden. Das ist ganz wichtig. Die Beschneidung ist schon abgeschafft, da haben wir die Taufe dafür. Das ist ganz herrlich, das Eigentumszeichen von Jesus. Aber alle anderen Gebote sind immer noch gültig. Das größte Psalm, den es gibt, 179 Verse ist der Psalm 119. Wie wunderbar die Gebote Gottes sind. Ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Wenn du mit den Geboten Gottes auf Kriegsfuß lässt, wirst du ein verzweifelter Mensch werden. Nur, wir haben Weisung für unser Leben. Wir sind froh, dass die Gebote gültig bleiben. Ganz egal, was unser Staat und was die Kirche draus macht. Für uns bleiben die Gebote Gottes eine herrliche Richtschnur für unser Leben, dass wir wissen, und die sind gültig für unser Leben, und Jesus will sie in uns erfüllen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Erfüller deiner guten Ordnung bist. Und du willst die Schönheit unseres Lebens, dann nicht die Lüge und die bösen Gedanken und die Eifersucht und der Neid und der Zorn unser Leben bestimmt. Herr, vergib uns auch die vielen bösen Worte, die wir gesprochen haben, über andere, die gar nicht da waren. Unseren Hochmut, unsere Falschheit in unserem Herzen. Herr, du kennst uns durch und durch. Wir danken dir, dass du die Krankheit der Sünde mit Rumpf und Stiel in unserem Herzen besiegen willst. Ganz herzlichen Dank. Ich brauche deine Gnade heute Abend. Und wie viele auch unter uns. Dass du uns frei machst und gerecht machst, dass du uns den Himmel aufschließt und wir dieses neue Leben haben, erquickend Leben. Nicht der Stinkstiefel sind für die anderen, sondern Schönes, was erbaut reden dürfen und anderen Mut machen und Liebe weitergeben dürfen, die du in uns wirkst. Ganz herzlichen Dank, lieber Heiland. Und wir bitten dich, dass du uns auch eine gute Nacht schenkst. Wir danken dir für alle Liebe, die wir empfangen haben, auch von den Mitarbeitern des Hauses. Gib uns den Frieden in dir, die Freude, dass du unser Leben prägst und wir von dir gerettete, selig gewordene Leute sind. Amen.